In diesen Theoriestränken, Debatten und identitätspolitischen Bewegungen gab es noch ein anderes Schlüsselwort, oder gibt es ein anderes Schlüsselwort, Differenz. Differenz wurde zum Schlüsselwort in diesen Debatten, um die Heterogenität von Interessen, Perspektiven und Lebensformen auch in die Theorie hineinzureklamieren. Also ich kann mich ganz genau erinnern, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, naja, was hältst du eigentlich von einer interkulturellen Philosophie? Hätte ich gesagt, gekommen. So ist es nicht. Es gibt vielleicht Interkulturalität und Philosophie, aber die zwei, das ist dann keine Philosophie. Oder Minderheiten und Philosophie, Menschenrechte und Philosophie, würde ich sogar weitergehen, Feminismus und Philosophie, würde ich sagen, na, das sind Dinge, die muss man sozusagen getrennt voneinander behandeln. Gut, abgesehen davon, dass ich vor 20 Jahren noch relativ jung war, vor 20 Jahren hätte das wahrscheinlich ein noch ausgewachsener Philosoph genauso verneint, denke ich, also männlicher vor allem. Heute wissen wir aber ganz genau, dass die Philosophie von diesen Debatten auch sehr viel profitiert. Also all diese Einführung sozusagen der politischen Forderungen in die Theorie hat meiner Meinung nach die Philosophie in den letzten Jahrzehnten sehr belebt. Und Differenz spielt da eine Hauptrolle. Nun, das Wort Differenz kann und wurde auch oder wird auch als eine Konstante verstanden werden. Als etwas, was relativ unveränderlich ist, eine unveränderliche Eigenschaft. Eine anthropologisch, biologisch oder wie auch immer ausgeartete Eigenschaft, die über relativ lange, ja sogar ewige sozusagen Zeiten hinweg gleich bleibt. Aber sich eben von anderen Eigenschaften unterscheidet, bei anderen sichtbar. Aber auch als ein soziales Konstrukt, das sozusagen auf Fremdzuschreibungen beruht. Und da gibt es eine Diskussion auch, die unter dem Titel Essentialismus, Konstruktivismus läuft. Da gibt es auch sehr viele Positionen, darauf kann ich im Moment nicht eingehen. Es gibt allerdings einen guten Ansatz von Iris Young, von einer, sie ist Amerikanerin, denke ich, und nicht Engländerin, jedenfalls von einer angelsächsischen Philosophin. Sie meint, diese neuen sozialen Bewegungen, wie die Frauenbewegung, die Bewegungen von ethnischen und Sprachminderheiten, von Homosexuellen, von Behinderten etc., haben die Erfahrung politischer und sozialer Diskriminierung ihrer Angehörigen gemeinsam. Also das ist die gemeinsame Basis. Die jeweils unterschiedlichen Erfahrungen von Diskriminierung fassen sie als Differenzen auf, die sie dann von den Diskriminierenden, von der dominanten Mehrheit sozusagen, unterscheidet. Meiner Meinung nach ist das eine relativ realistische, eine auch konstruktivistische, wenn man so will, und gute Definition von der Differenz und nicht etwas, was die Differenz auf schon immer vorhandene, in irgendeiner Form als eine Essenz vorhandene, also substanzielle sozusagen Eigenschaften zurückführt, sondern als Erfahrung auffassen möchte. Differenz ist eine bestimmte Erfahrung, die allerdings bestimmte Gruppen oder bestimmte Menschen gemacht haben oder machen. Die Redefinition der von der Mehrheit als abweichend abgelehnten Differenz in positive Eigenschaften ist, nach Young, nicht nur die Grundlage der politischen Selbstorganisation unterdrückter Gruppen. Das heißt, die Selbstorganisation entsteht durch diese Redefinition, wie zum Beispiel man so halt pejorative Begrifflichkeiten hernimmt und sie dann irgendwann mal aneignet. Black is beautiful oder sowas. Nicht? Also weil Black ein Schimpfwort oder so. Also es gibt in Wien jetzt die Tschuschen, also die Gruppe Tschuschen Power zum Beispiel. Es gibt die Gruppe Tschuschenkapelle oder so. Also in der Form meistens. Jetzt sehr plakativ. Aber auch die Mehrheit sozusagen wird dadurch gezwungen, sich selbst als eine Gruppe unter anderen wahrzunehmen. Mit dem Effekt, dass die Wertvorstellungen der Mehrheit nicht länger ohne weiteres als neutrale und universale durchgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht als ein eher bekanntes Beispiel könnte ich geben, jahrelang haben männliche vor allem, also männliche auf jeden Fall, männliche vor allem Philosophen gemeint, die Philosophie sei etwas Abstraktes, und auch etwas Universelles. Das heißt, wenn Männer denken und sich in der Philosophie ausdrücken, ist es universelle Wahrheit, ist es universelle Philosophie. Wenn aber die Frauen sich gemeldet haben, dann war das plötzlich Geschlecht. Dann war das plötzlich etwas, was nicht universell war. Das war partikular, das war relativierend sozusagen. Nicht? Und dieses sich in eine neutrale Ebene zu katapultieren, hat den Männern immer wieder geholfen, sozusagen, also auch in der Philosophie, den eigenen geschlechtlichen Kontext zu verschleiern. Nicht? Also das ist dieser Punkt, den ich hier anspreche, oder den auch die Iris Young anspricht. Um diese Diskriminierungen, Stigmatisierungen abzuwehren, wandeln also diskriminierte Personen die sozialen, kulturellen, geschlechtlichen, sprachlichen etc. Merkmale, anhand derer sie stigmatisiert und diskriminiert werden, in positive Zeichen um. So bilden die Differenzen die Grundlage für eine kollektiv verfasste Identität. Mit Identität wird ein Selbst entworfen, also ein Subjekt, das bislang aufgrund der Nichtrepräsentation benachteiligt wurde oder im Namen der gesellschaftlichen Normen pathologisiert wurde, marginalisiert wurde, eingeebnet wurde, verzerrt wurde etc. Nun gibt es ein neu verfasstes Subjekt, mit anderen Merkmalen ausgestattet, von der Gruppe selbst, und damit identifizieren sich jene Individuen, die aufgrund derselben oder als dieselben aufgefassten, von ihnen selbst so wahrgenommenen Merkmale Diskriminierung erfahren. Das heißt, ich sage, jeder Mensch, der gleichgeschlechtlich liebt, soll darauf stolz sein oder so. Und dann gibt es einen Menschen, der eigentlich sonst gar nicht vielleicht auf die Idee kommen würde, sich selbst so zu nennen, aber merkt plötzlich, aha, aufgrund dieser Eigenschaft habe ich ja auch Diskriminierungen erfahren. Also schließe ich mich an. Ich tue natürlich alles sehr vereinfachen und sehr sozusagen modellhaft darzustellen. Aber das ist zumindest eine eher konstruktivistisch gesehene Auffassung, wie die Identität aufgrund einer Differenz entsteht. Gut, ein Beispiel, wie das dann aber weiter, also wie diese Dynamik der Identitäten und Differenzen sich fortsetzen kann und eine eigene Dynamik bekommen kann. Da ist es, glaube ich, auch in den feministischen Debatten der letzten 20, 30 Jahre gut zu beobachten gewesen, vor allem in der feministischen Philosophie. Die Frage ist, wie homogen ist die Gruppe, die sich durch eine bestimmte Differenz definiert, zum Beispiel durch die Geschlechtsdifferenz Mann-Frau, also eher sozusagen bipolar verstanden. Und damit das Subjekt Frau, sozusagen, die Frau. Es gab diesbezüglich in den USA, aber auch in Europa in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele Diskussionen. Also das ist auch bekannt, nehme ich an. Zuerst war die Forderung der feministischen Bewegungen die Gleichheit in der Gesellschaft. Eine zweite Welle meinte, nur die Gleichheit zu wollen, ist zu wenig. Wir müssen unsere Differenz sozusagen hineinreklamieren in dieser Gesellschaft. Wir dürfen nicht zu Männern werden. Es geht nicht darum, dass wir gleichgestellt sind, auch nur formal, sondern wir müssen unsere Differenz in die Kultur hineinreklamieren, weil die Kultur bis jetzt sehr männlich war. Das heißt Differenz versus Gleichheit. Dann, in einer dritten Welle sozusagen, wurden plötzlich, und das vor allem in den USA, durch die sogenannten Women of Color, vor allem schwarze Frauen, und aber auch Frauen mit asiatischem Hintergrund, in die Debatte hinein reklamiert, es gibt nicht die Frau, weil die Frau ist wiederum die Hegemonie der weißen, reichen und so weiter, protestantischen in den meisten Fällen Frau. Es gibt auch schwarze Frauen. Es gibt auch Frauen, die aus unteren Schichten kommen, schlechteren Schichten kommen, etc. So begann das, was man als innere Differenzen sozusagen bezeichnen kann. Und damit entstand auch so etwas wie eine Trias sozusagen. Das finden wir auf fast allen Büchern, wenn wir uns so jetzt in letzter Zeit so Bücher kaufen oder so. Rasse, Klasse, Geschlecht. Nicht? Also diese drei werden immer aufgezählt, sehr viele andere auch. Aber ohne diese drei, wenn man so will, Quellen der Identität, ohne diese drei Differenzen, kommt heute keine ernstzunehmende politische Theorie aus. Und da wird dann immer aber auch so ein und so weiter ein USW sozusagen angehängt, wenn man so aufzählt diese Dinge. Und über das hat Judith Butler, eine der feministischen Philosophinnen, Folgendes gesagt, ich zitiere, die Theorie in feministischer Identität, die eine Reihe von Prädikaten wie Farbe, Sexualität, Ethnie, Klasse und Gesundheit ausarbeiten, setzen stets ein verlegenes und so weiter an das Ende ihrer Liste. Durch die horizontale Aufzählung der Adjektive bemühen sich diese Positionen, ein situiertes Subjekt zu umfassen, doch gelingt es ihnen niemals, vollständig zu sein. Und auf, also in dieselbe Kerbe schlägt auch Cornelia Klinger, eine deutsch-österreichische Philosophin. Ich zitiere wieder, wie viele und welche Differenzen, die zwischen Individuen und Gruppen bestehen mögen, sind politisch und theoretisch relevant. Also diesen Satz lese ich noch einmal, weil das für meine spätere Fragestellung sehr wichtig ist. Wie viele und welche Differenzen, die zwischen Individuen und Gruppen bestehen mögen, sind politisch und theoretisch relevant. Wie lassen sich die in dieser Hinsicht relevanten von den nicht relevanten Differenzen unterscheiden? Beziehungsweise wer entscheidet diesen Unterschied zwischen den Differenzen und nach welchen Kriterien? Lassen sich überhaupt solche Grenzen ziehen? Bewirken sie nicht ihrerseits wieder den falschen Schein einer Totalität gegen den von Seiten der ausgegrenzten Differenzen beziehungsweise ihrer Träger opponiert werden kann? Und liegt hierin nicht letztlich auch der Grund dafür, warum der Umfang der Liste von Differenzen so gern im Wagen belassen wird? Da möchte ich kurz innehalten, weil ich glaube, in meiner bisherigen Darstellung dieser Debatte und der Grundthemen dieser Debatten ich zwei Punkte angeschnitten habe, die aus meiner Sicht wesentlich auch für das Projekt der interkulturellen Philosophie sind. Und somit komme ich langsam auch in medias res sozusagen. Also zwei Punkte, die als Fragen formuliert werden können. Erstens, wie viel Differenz verträgt die emanzipatorische Identitätspolitik beziehungsweise die Politik der Anerkennung? Wie kann sie mit den Differenzen innerhalb der Identität umgehen? Kann dieses notorische und so weiter, USW, jemals abgeschlossen werden? Zweitens, wie universell darf die Identität verfasst sein? Zum Beispiel die Frau, Black, das Proletariat, die Philosophie oder so. Um einerseits nicht die Ziele aus den Augen zu verlieren, zugleich aber auch nicht selbst zu einer unterdrückten großen Erzählung zu werden. Also die Diskussion um diese Fragen geht munter weiter, die gibt es in der politischen Theorie. Viele sehen darin einen eingebauten Widerspruch, sozusagen die Aporie der postmodernen Diskurse. So etwa Jürgen Habermas, aber auch, ich würde sie als Schülerin von ihm nennen, Sela Ben Habib oder auch Nancy Fraser, das amerikanische feministische Theoretikerin. Ich möchte diese Fragen eher als Kollisionspunkt sozusagen zwischen moderner und postmoderner Theorieansätze bezeichnen. Jedenfalls gibt es einige ernstzunehmende Antworten auf diese Fragen, die man wahrscheinlich selbst als postmodern bezeichnen würde, was sehr wahrscheinlich egal ist. Aber bevor ich auf diese Antworten eingehe und damit auch ein bisschen auf die Darstellung einiger Merkmale der sogenannten Postmoderne, möchte ich jetzt diese Fragen auf die interkulturelle Philosophie anwenden. Erstens, ist Kultur eine umfassende Differenz? Wie viel Differenz verträgt die interkulturelle Philosophie? Und müssen diese aufgezählt und festgelegt werden? Und damit spreche ich etwas an, was Sie sicherlich heute Vormittag gehört haben bei Franz Wimmers Vorschlag, wo er 5 Differenzen als relevant bezeichnet. Nämlich Sprache, Kultur, Raum, Zeit und noch etwas. Ich habe das nicht notiert. Ich habe den Vortrag schon da irgendwo. Aber
kulturell, religiös,
räumlich, religiös.
Zeitlich.
Genau. Religiös, ja. Also, meine Frage wieder, wie viel Differenz verträgt die interkulturelle Philosophie und müssen diese aufgezählt und festgelegt werden? Auch die Frage, müssen Philosophien sozusagen, die an einem solchen Polylog teilnehmen werden, sollen, auch sozusagen nach Relevanz eine bestimmte Anzahl haben. Also sollen wir sozusagen vorbestimmen, was für eine Gruppe von relevanten Philosophien wie die chinesische, afrikanische, lateinamerikanische und so weiter an diesem Diskussionsprozess teilnehmen soll. Zweitens, kann die interkulturelle Philosophie einen universalistischen Standpunkt einnehmen, ohne selbst zu einer großen Erzählung zu werden, also zu einem Legitimitäts- und Hegemoniediskurs? Diese Frage kulminiert natürlich in dem Versuch, und das klingt sicherlich sehr ketzerisch, wenn ich das so sage, wenn ich das in Frage stelle, dass die Philosophie als eine Suche nach einer gemeinsamen, universellen, einen Wahrheit beschrieben wird. Oder aber auch darin, das ist dann sozusagen die zweite, eher kritische Annäherung, sozusagen vor dem Polylog festlegen zu wollen, was die Philosophie ist. Das heißt, nach philosophischen Partnerinnen und Partnern in anderen Kulturen zu suchen, mit einem vorbestimmten Begriff. Diese Fragen stelle ich. Ich möchte ein bisschen später dann ein paar kleine Antwortversuche sozusagen darauf geben, aber richtige Antworten werden sie nicht sein. Nun habe ich zu zeigen versucht, dass in diesen identitätspolitischen Debatten Identität und Differenz oft als eine Symbiose dargestellt werden, auf jeden Fall als eine dialektische Beziehung konzipiert werden. Mit anderen Worten, Identitäten berufen sich auf Differenzen, um überhaupt Identitäten sein zu können, während Differenzen ihrerseits nur in einer Identität ihren Ausdruck finden können. Das heißt, wenn man sie nicht als Identitäten formuliert, dann ist es sehr schwer, diese Differenzen sozusagen zu erfassen. Diese auf Hegel zurückgehende dialektische Konzeption ist das moderne Erbe, wenn wir so wollen, in der Identitätsdebatte. So sind auch Unterschiede zwischen den meisten Ansätzen heute in diesen Debatten darauf zurückzuführen, dass die einen die Identitätsseite der Medaille betonen, während die anderen die Differenz großschreiben. Vielleicht kann für die eine Seite, nämlich die Identität großschreibt, die Philosophie der Minderheiten, wenn man so will, oder auch die Bewegung der Minderheiten, identitätspolitischen Bewegungen der Minderheiten bezeichnet werden. Und die eher die Differenzseite betonen, eher die feministischen Bewegungen. Also es wäre so, um es sozusagen so modellhaft darzustellen. Ich möchte jetzt meinen, dass dies auch der springende Punkt ist bezüglich der Kennzeichnung der postmodernen Diskurse. Warum sage ich postmoderne, also Kennzeichnung? Weil ich den Begriff Postmoderne tatsächlich ungern verwende. Es ist nicht so etwas homogen, es ist nicht so ein homogener Diskurs oder so. Aus meiner Sicht ist es nicht so wichtig, diesen Begriff auch zu verwenden jetzt. Aber ich gehe jetzt von vorhandenen Darstellungen aus, zum Beispiel von Peter Bürger, von Manfred Frank, von Jürgen Habermas, aber auch von Lyotard selbst, der diesen Begriff hier eingeführt hat überhaupt, also in diese Diskussion. Jedenfalls möchte ich behaupten, dass Differenz im Gegensatz jetzt zu diesen eher hegelianischen Konzeptionen in den postmodernen Diskursen oder in den als postmodern bezeichneten Diskursen als nicht dialektisch und unabgeschlossen konzipiert wird. Nicht dialektisch, weil dort immer die Frage gestellt wird, wie Differenz weiter existieren kann, ohne in einer Identität artikuliert zu werden. Das ist, glaube ich, die Hauptfrage dieser als postmodern bezeichneten Theorien. Wie kann Differenz artikuliert werden, wie kann Differenz existieren, leben, wahrgenommen werden, ohne in einer Identität artikuliert zu werden. Unabgeschlossen deswegen, weil Differenz, vor allem bei Derrida, überhaupt als etwas dargestellt wird, das sich nicht aussprechen lässt. Differenz ist etwas, was eigentlich unaussprechbar ist. Und das ist von vornherein natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn man für die Differenz plädiert und gleichzeitig Differenz als, ja, wenn man so will, als Nicht-Identität, als große Nicht-Identität, als nicht artikulierbares versteht. Hierfür ist Derridas, also Jacques Derridas Beschreibung der Differenz als Differenz mit einem A geschrieben, das ist auch so ein Gemeinplatz mittlerweile, glaube ich, beispielhaft. Ich kann es nicht näher beschreiben, möchte es nur vielleicht in ein paar Stichworten wiedergeben. Derrida versteht die Differenz als etwas, das sich stets verschiebt, das sozusagen niemals festzumachen ist. Versteht aber auch Differenzen als etwas, oder diese Differenz als eine Form von Differenz, die keine Dichotomien erzeugt, also keine sozusagen Widersprüche in diesem Sinne, die immer gegeneinander bedingen. Er spricht von der doppelten Bewegung der Dekonstruktion, weil dieser Dekonstruktivismus ist ja als auch Modewort. Er meint, wir sollen, um zum Beispiel die Metaphysik zu überwinden, niemals versuchen, eine ideal konstruierte Sprache, wie das eben der Wiener Kreis und so weiter versucht haben, eine Metasprache erfinden oder gestalten, sondern wir sollen, um die Metaphysik zu überwinden, in der Metaphysik bleiben. Wir müssen in die Metaphysik hinein. Von dort aus müssen wir mit dieser doppelten Bewegung der Konstruktion einerseits und gleichzeitig Destruktion uns herausfinden. Aber es wird auch nie ein Außen geben, weil das Außen wäre ja schon sozusagen, würde ein Innen in Anspruch oder voraussetzen, und Innen und Außen lehnt er auch ab. Das heißt, so etwas wie ein sowohl als auch anstelle eines entweder oder. Also ein gutes Beispiel dafür ist, in seinen früheren Arbeiten hat er oft davon geredet, Pharmakon, das griechische Wort. Gift und Medizin gleichzeitig, sozusagen. Also immer diese Gleichzeitigkeit. Er hat auch deswegen immer mit solchen Begrifflichkeiten gearbeitet. Sehr wichtig ist auf jeden Fall der Begriff, und den nehme ich jetzt einmal in den Vordergrund, der Begriff der Unentscheidbarkeit, womit gemeint ist, dass bei einer Entscheidung die anderen Optionen, also für die nicht entschieden wurde, nicht verschwinden, sondern sie werden nur verschoben. Jedes Mal gibt es die Möglichkeit, sich von Neuem zu entscheiden. Und diese Unentscheidbarkeit soll auch in der Theorie etabliert werden. Die Anwendung dieses dekonstruktivistischen Ansatzes auf identitätspolitische Debatten finden sich sehr gut bei Judith Butler. Bei Kulturdebatte zum Beispiel bei dem indisch-englisch-amerikanischen Philosophen Homi Bhabha. Er hat von den Zwischenräumen gesprochen, von narrativen Räumen gesprochen. Oder aber auch Garcia Wüttmann, Zwischen den Kulturen heißt auch ein Buch von ihm, das für diese Debatte sicherlich nicht uninteressant ist. Und nun komme ich, nachdem ich eben diese sozusagen nicht-dialektische Differenzauffassung der Postmoderne kurz dargestellt habe, die als eine Antwort auf diese Differenzdebatten und Identitätsdebatten vielleicht zu verstehen ist, daraus kann man was ableiten, möchte ich diese Fragen jetzt an die interkulturelle Philosophie stellen und damit aufhören. Ich gehe davon aus, dass die interkulturelle Philosophie eine Philosophie der Differenz ist. Das ist eine Bezeichnung, die Heinz Kimmerle für die Philosophie von Jacques Derrida verwendet. Ich möchte behaupten, dass die interkulturelle Philosophie eine Philosophie der Differenz ist, da sie dem universalistisch neutralen sozusagen Philosophiebegriff, der wie bei jedem Universalismus, gerade durch diese Universalität, durch diese Neutralität den eigenen Kontext verschleiert. Und diesem Philosophiebegriff hat die interkulturelle Philosophie andere Philosophien entgegengehalten. Andere Philosophien, die auf Grund, also sozusagen innerhalb anderer Kontexte entstanden sind und entstehen. Deswegen ist sie meiner Meinung nach eine Philosophie der Differenz. Wie aber die Differenz verstanden wird, wird für die Zukunft dieser interkulturellen Philosophie wahrscheinlich auch entscheidend sein. Und ich möchte anhand der soeben gestellten Fragen dann doch noch einmal eine mögliche sozusagen Positionierung der oder Verortung auch der interkulturellen Philosophie versuchen. Erstens, ich wiederhole diese Frage, die ich gestellt hatte, ist Kultur eine umfassende Differenz? Wie viel Differenz verträgt die interkulturelle Philosophie und müssen diese aufgezählt und festgelegt werden? Hier muss ich an einen Witz denken. Es gibt ja immer diesen Streit zwischen dem Rabbiner und dem Philosophen, der besonders gescheit sein möchte und immer zum Rabbiner mit interessanten Fragen kommt und der Rabbiner sagt, aber findet dann immer eine gute Antwort darauf. Da gibt es ja eben auch diesen einen Witz, wo der Philosoph gerade nach einer Vorlesung läuft und sagt, Rebbe, jetzt habe ich eine sehr gute Frage. Ich habe gehört über das Leben, wie das Leben entsteht und überhaupt natürlich abstrakt verstanden. Kommt jetzt das Leben von innen nach außen oder von außen nach innen, fragt er ihn und grinst so. Der Rabbiner denkt kurz und sagt, naja, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ja. Das ist dann die Antwort. Das können wir auch auf diese Frage sozusagen eine so eher talmudische Antwort geben. Aber das wäre nicht von langer Dauer sozusagen. Wenn wir nicht wollen, dass die interkulturelle Philosophie zu einem Diskurs wird, der selbst Differenzen ausschließt, der letztlich selbstzentristisch wird, sollten wir dafür sorgen, dass die von ihr in die Philosophie hineinreklamierte Differenz, nämlich Kultur, nicht zu einer Identität wird. Das heißt, wir müssen das interkulturelle Philosophieren offen halten, was die Frage der Kultur anbelangt, vor allem in diesem Bereich. Wir wissen ja, was für ein gefährlicher Begriff der Kulturbegriff ist. Er hat wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet bis jetzt in seiner Geschichte als Gutes geleistet. Deswegen müssen wir mit diesem Begriff sehr sorgsam umgehen und sehen, dass das nicht zu einer Identität wird, die dann irgendwann mal so etwas wie Vernunft sozusagen zu einer zentralen Kategorie wird. Zu einer identitären, zentralen Kategorie wird. Zweitens, die Frage, kann die interkulturelle Philosophie einen universalistischen Standpunkt einnehmen, ohne selbst zu einer großen Erzählung zu werden, also zu einem Legitimitäts- und Hegemoniediskurs? Ich glaube, dass es möglich ist, und damit wiederhole ich eigentlich wieder Franz Wimmers Befund, dass eine Definition der Philosophie notwendig sein soll, die sozusagen Philosophie präpolylogisch, also vor diesem Polylog sozusagen, so definiert. Allerdings müssen wir dabei schauen, dass diese Definition so gehalten ist, dass sie die Unentscheidbarkeit, diese wichtige Kategorie bei Derrida, auch in sich aufnehmen kann und nicht verliert. Dass die Dinge sozusagen in dem Moment, wo wir sagen, Philosophie ist das, schon entschieden sind. Und damit auch unsere Gesprächspartnerinnen und Partner sozusagen von vornherein verlieren. Weil sie eben nicht als Philosophen und Philosophinnen angenommen werden, sondern als Theologen zum Beispiel oder so. Nicht? Also, ich würde meinen, wenn wir die Philosophie nicht als Ort verstehen, auf dem nach der einen Wahrheit Ausschau gehalten wird, sondern als eine Plattform, auf der Differenzen eine gelehrte Stimme finden, in die Theorie hineinreklamiert werden und das scheint mir sehr wichtig zu sein, miteinander Allianzen schließen können. Und das ist auch der Punkt, Franz Wimmer schildert sehr schön in seinem Text diese verschiedenen Formen, also Überredens, Überzeugens und Manipulierens. Ich meine, es gibt auch Fälle als Ergänzung sozusagen zu diesen drei Fällen, wo wir uns nicht überzeugen können, gegenseitig. Ich meine, manipulieren und überreden können wir sowieso nicht, weil wir alle so gescheit sind. Aber wir können uns auch nicht überzeugen. Und da gibt es, glaube ich, einen Weg, den wir von der Politik her kennen, das ist die Allianz. Das heißt, zu wissen, dass man ein Stück des Weges gemeinsam geht, wohlwissend, dass man mit völlig unterschiedlichen Gedanken befasst ist, aber zumindest ein kurzfristiges Ziel, ein gemeinsames Ziel vor Augen hält und diesen Weg geht. Und nach philosophischer Zeit und sozusagen Entfernungsrechnung kann das auch ein Leben dauern. dieses kleine Stück des Weges.
Wir sind mit der heutigen Sendung am Ende angelangt und ich möchte die nächste Sendung der Philosophischen Brocken ankündigen. Herbert Rachowitz wird ein Gespräch führen mit Alfred Hofstadler zum Thema Wittgenstein und Datenbanken. Auf Wiederhören.